NDR Info. Themen des Tages.
Die G7-Regierungschefs auf der Suche nach der Einheit des Westens, aber Israel setzt den US-Präsidenten dabei weiter unter Stress. Ein Castor rollt durch Schleswig-Holstein, nicht unbemerkt, aber auch nicht umkämpft. Und die DFB-Elf am Ruhetag, während Favoriten wie Frankreich oder Argentinien in den kommenden Stunden ins Turnier eingreifen. Die Themen des Tages am Dienstag. Ich bin Markus Schubert. Guten Tag. Den Text des USA-Iran-Rahmenabkommens für die weiteren Verhandlungen kennen wir immer noch nicht, aber US-Präsident Trump sprudelt in Evian nur so über vor immer neuen Sentenzen, was angeblich bereits verhandelt oder so gut wie ausgedealt ist. Die Europäer versuchen heute vor und hinter den Kulissen die USA in Sachen Ukraine bei der Stange zu halten und Gastgeber Macron gab auch persönlich den Kontaktmann zwischen den Präsidenten Trump und Zelensky, zwischen denen die Chemie mir selten passt. Katrin Schmidt aus Evian.
Die Europäer können wohl sehr zufrieden sein mit diesem G7-Tag und vor allem auch der heutige Gipfelgast Volodymyr Zelensky.
And we had really strong meeting.
Ein starkes Treffen, so der ukrainische Präsident, mit einem starken Signal, nämlich, dass die G7 gemeinsam den Druck auf Russland deutlich erhöhen wollen. Donald Trump hat erklärt, dass er die US-Sanktionen gegen russisches Öl bald wieder aufnehmen werde und Kanadas Premier Mark Carney sowie der britische Premier Keir Starmer nutzten die Kulisse von Evian, um neue Sanktionen gegen Russland anzukündigen, gegen Rüstungsfirmen, Finanznetzwerke und den Energiesektor. Großbritannien sei dabei auch das erste G7-Land, zu Premier Starmer, das russisches Flüssiggas, also LNG, sanktionieren werde. Innerhalb der G7 herrscht nun echte Einigkeit darüber, dass die Ukraine besser dasteht und Gebiete zurückerobert und dass die Sanktionen tatsächlich Wirkung zeigen und dass damit jetzt der Moment gekommen ist, den Druck deutlich zu erhöhen und ganz klar weitere Sanktionen gegen Russland zu verhängen.
Even further sanctions in relation to Russia.
Mit dem gemeinsamen Ziel, so Starmer, Russland zu neuen Verhandlungen über ein Ende des Angriffskriegs zu bewegen. Präsident Putin sollte ein Abkommen schließen, heißt es auch von Donald Trump. Es sind so unglaublich viele Menschen gestorben, in Russland und natürlich auch in der Ukraine. Und es ist alles ein Wahnsinn, was da vor sich geht. Ich habe am Sonntag mit Präsident Putin gesprochen und habe ihm auch gesagt, sowas hat es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben.
This is not since World War II is anything like this.
EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen ergänzt, dieser Krieg dauert inzwischen auch länger als der Erste Weltkrieg. In der Hand der EU und der Partner ist es inzwischen fast ausschließlich, die militärische und finanzielle Hilfe für die Ukraine zu leisten. Den Anspruch, mit an einem möglichen Verhandlungstisch zu sitzen, haben sie in Evian erneut formuliert und untermauert. Und stießen, so heißt es aus Verhandlungskreisen, bei US-Präsident Trump auf scheinbar offene Ohren. Überhaupt waren einige über Trumps wiedererwachtes Engagement für die Ukraine positiv überrascht. Womöglich, heißt es, sei das auch der Tatsache geschuldet, dass nach Trumps Lesart die Fronten im Iran-Krieg nun geklärt sind.
We have our deal done with Iran. It's a fair deal. It's a good deal.
So beschreibt er das Abkommen, mit dem von Freitag an die Straße von Hormus frei befahrbar sein soll, zoll- und mautfrei. Zur großen Erleichterung der G7-Partner, die Unterstützung bei der Absicherung der wichtigen Handelsstraße anbieten. Französische Fregatten und Flieger könnten innerhalb von 48 Stunden vor Ort sein, so Staatspräsident Macron. Bei den deutschen Schiffen geht es um 7 bis 10 Tage, heißt es aus dem deutschen Verteidigungsministerium. Das allerdings, wie so viele, gerne zunächst genauer wüsste, wie nachhaltig das US-Iran-Abkommen wirklich ist. Denn die Zukunft des Iran Atomprogramms scheint darin nicht ausreichend geklärt und vor allem die Partner in der Region nicht berücksichtigt. Allen voran Israel, dessen Regierungschef Benjamin Netanyahu wird von Trump in Evian öffentlich gemahnt.
I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon.
Trumps klarer Aufruf also, sich an das vereinbarte Ende der Kampfhandlungen zu halten. Dann stehe offenbar einer Unterzeichnung des Abkommens am Freitag nichts entgegen. Stattfinden soll das Ganze nun nahe Luzern, am Vierwaldstätter See in einem Hotel, in dem 2024, so schließt sich auch ein Kreis, auch schon eine internationale Ukraine-Konferenz stattfand.
Wie kommt Donald Trumps angeblicher Deal mit der iranischen Regierung bei denen an, die eigentlich gewohnheitsmäßig auf seiner Seite stehen sollten? Die Europäer, die die Straße von Hormus militärisch sichern helfen wollten, ließ er abblitzen. Zu Israel hören wir gleich noch mehr von unserer Korrespondentin in Tel Aviv. Jetzt will ich wissen, wie die treuen US-Alliierten am Golf mit dem umgehen, was die Trump-Regierung mit ihrem Rivalen und Gegner Iran vorhat. Darüber habe ich mit Nina Amin im Studio Kairo gesprochen. Die Emirate oder Saudi-Arabien sind wohl nicht gefragt worden, ehe die Angriffe auf den Iran starteten, obwohl der Oman bei den bis dahin laufenden Verhandlungen in Genf ja eine wichtige Vermittlerrolle spielte. Wie ist es jetzt bei der Beilegung des kriegerischen Konflikts?
Gut, da sind natürlich gerade Katar und Ägypten als Vermittler mit aufgetreten. Die wurden heute auch dementsprechend gewürdigt. Die waren beim G7-Gipfel in Frankreich mit dabei und haben den amerikanischen Präsidenten Trump auch getroffen. Der hat da deren Leistung auch nochmal gewürdigt. Aber ansonsten kann man sagen, natürlich, die Emirate oder auch Saudi-Arabien, die waren ja damals sehr überrumpelt bis verärgert wegen dieser Angriffe und auch die Folgen, die das natürlich hatte für die Golfstaaten. Die wollten nie in diesen Krieg hineingezogen werden, haben weitestgehend versucht, sich zu verteidigen, ohne aktiv auch selber anzugreifen. Sie wissen aber auch, irgendwann endet der Krieg und der Iran bleibt immer ihr Nachbar. Also auch wenn es für viele eine schwierige Nachbarschaft ist, so ist es eine Nachbarschaft, mit der man sich arrangieren muss. Also von daher ist natürlich jetzt erstmal vorsichtiger Optimismus, so haben sie sich auch geäußert, für diese Absichtserklärung, die ja nur bis jetzt eine Absichtserklärung ist. Aber sie haben ganz klar ihre eigenen Sicherheitsinteressen im Kopf und werden da künftig auch gemeinsam eine Abwehrstrategie entwickeln. Das haben sie schon von Anfang an gesagt. Sie werden sich da auf niemanden mehr verlassen.
Die Gegenküste des Iran geriet in den vergangenen Monaten immer wieder unter Beschuss und nicht nur US-Ziele dort. Wie hat der Krieg die Sicherheitslage und auch das Sicherheitsbewusstsein der Golfstaaten verändert? Was wird man tun, wenn die USA das Thema irgendwann abgehakt haben und die Marine abzieht der Amerikaner?
Also das Gefühl hat sich sehr verändert. Es ist ein tiefer Schock und es ist sehr, sehr viel Vertrauen verloren gegangen. Einmal zum Iran. Der Iran hat ja die Golfstaaten angegriffen. Da sprechen wir von den Emiraten beispielsweise, die in ihrer ganzen Staatsgründung bis jetzt sowas noch nicht erlebt haben. Die gebaut sind auf Luxus, auf Wohlstand, wo es eigentlich immer nur weiter nach oben ging. Und da ist natürlich diese Angriffe, wir haben alle diese Bilder im Kopf von Dubai, wo auf einmal das Urlaubsparadies da Angriffe gab. Und das hat das alles sehr ins Wanken gebracht, das Vertrauen, aber auch zu den USA. Denn die USA sind Verbündeter und die haben die Golfstaaten nicht geschützt. Das wird man auch nicht vergessen künftig. Und weil es war halt nicht nur Militäranlagen im Fokus des Iran, sondern auch die zivile Infrastruktur. Deswegen ist es so, dass man sich verabredet hat, künftig auch mehr und besser sich zu verteidigen und auch hier weiter zu investieren, um sich halt auch unabhängig zu machen. Also auch auf Verbündete wie die USA setzt man da nicht mehr.
Nina Amin, ehe wir auf Israels Problem mit einem vielleicht überstürzten Frieden blicken, nochmal ein Blick zurück auf den Gaza-Krieg. Da schob sich Trump ja auch als Peacemaker in den Vordergrund, während zuvor eigentlich auch schon Ägypten, Katar vermittelten. Da gab es ein prunkvolles in Sharm el-Sheikh unterzeichnetes Abkommen, gar nicht so lange her. Wo stehen wir da eigentlich in der Umsetzung oder haben sich die USA da inzwischen aus dem Staub gemacht?
Ja, das ist natürlich ein anderes schwieriges Kapitel, der Gaza-Krieg und auch das Leiden der Menschen da, der Palästinenser und der Palästinenserin. Diese Umsetzungsphase 1, um die es ja damals ging in Sharm el-Sheikh, das beinhaltete die Entwaffnung der Hamas beispielsweise oder auch eine Übergangsverwaltung für Gaza war geplant. Das ist alles nicht umgesetzt. Auch ein Wiederaufbau Gaza wurde in Ägypten hier schon ziemlich geplant mithilfe der Emirate. Da ist auch weiter noch nichts passiert. Es kommt Hilfe zwar in den Gazastreifen rein, aber auch wenig. Wir selbst, wir Reporter und Journalisten hier vor Ort kommen auch weiter nicht rein. Also die Lage der Menschen dort ist nach wie vor katastrophal und der Krieg im Iran hat diesen Gaza-Krieg ganz klar überschattet. Gerade heute kam die Zahl, dass seit Unterzeichnung dieser Phase 1 da im Oktober 900 Tote es gab im Gazastreifen. Das haben arabische Medien heute berichtet. Also die Anrainer und in der Umgebung hier sind natürlich alle nicht damit zufrieden, was in Gaza passiert. Aber wie gesagt, auch die hatten natürlich zu kämpfen mit den Auswirkungen des Iran-Kriegs. Und jetzt kommt natürlich noch eine weitere Unsicherheit dazu. Man weiß in der Region auch nicht, wie es weitergeht mit dem Libanon. Da gibt es ja auch schon Vergleiche mit dem Gazastreifen, weil Israels Militär immer mehr Gebiete im Südlibanon besetzt, ganze Dörfer zerstört. Es gibt mehr als 3.700 Tote seit Anfang März im Libanon. Also ihrer Aussage nach im Kampf gegen die pro-iranische Hezbollah. Da macht man sich Sorgen, dass da quasi noch eine zweite Front oder eine weitere Front aufgemacht wird. Und von daher ist diese Situation in Gaza komplett überschattet von den Ereignissen, die jetzt gerade herrschen. Und man wird sehen, wie es weitergeht, denn auch was mit dem Libanon passiert, ist ja auch noch ungeklärt. Jetzt mit Blick auf dieses Abkommen zwischen Iran und USA. Also ja, da ist noch nicht viel passiert und das gibt alles keinen Grund zur Hoffnung.
Nahostkorrespondentin Nina Amin aus Kairo. Ohne die USA gäbe es kein Israel. Ohne mich als Präsidenten würde es kein Israel geben. Mit diesen Worten gab Donald Trump in Evian zu Protokoll, wie er sich von Benjamin Netanyahu unter Druck gesetzt fühlt. Die Nebenfront im Nahostkrieg, Israel gegen die vom Iran unterstützte Hisbollah im Libanon, an ihr wird weiter gekämpft und das gefährdet den angeblichen Deal der USA mit dem Iran natürlich. Premier Netanyahu gab sich heute aber unbeugsam mit der Botschaft, ohne mich gäbe es kein Israel mehr. Bettina Meyer aus Tel Aviv.
Lange hüllte sich Israels Premier Netanyahu in Schweigen, überließ der Opposition die Bühne, die den Deal von US-Präsident Trump mit dem Iran als historische Niederlage für Israel sieht. So ist Israel an den Verhandlungen nicht beteiligt, hat keinen Einfluss darauf, ob der Iran sein Raketenprogramm weiterführt, Stellvertreter wie die Hisbollah unterstützt oder angereichertes Uran übergibt. Als sich Netanyahu nach der Ankündigung des Deals endlich zu Wort meldete, hielt er seinen Ärger über den Alleingang Trumps sichtlich im Zaum. Auf den US-Deal mit dem Iran kam Netanyahu erst auf Nachfrage zu sprechen. Ob mit oder ohne Vereinbarung, der Iran wird keine Atomwaffe haben. Das wird nicht passieren, solange ich Premierminister bin. Der Kampf ist nicht vorbei. Wir müssen achtsam bleiben und uns so lange wie nötig verteidigen. Netanyahu braucht ein Bedrohungsszenario, damit er sich als Schutzpatron präsentieren kann, sagen Wahlbeobachter in Israel. Der Wahlkampf in Israel ist voll im Gange. Der Deal von Donald Trump mit dem Iran die erste große Zerreißprobe für Netanyahu. Und so machte er aus der Rede zum Deal Trumps mit dem Iran eine Wahlkampfrede. Erwähnt erst gar nicht, dass er als Premier übergangen wurde, Israel nicht mit am Verhandlungstisch sitzt. Netanyahus stärkster Wahlgegner Naftali Bennett antwortete beim israelischen Sender Reshet Bet. Netanyahu sagt etwas Schreckliches. Er behauptet, solange er Premierminister ist, wird der Iran keine Atomwaffen besitzen. Mit anderen Worten, in dem Moment, in dem er nicht mehr Premier ist, sagt er uns, dass Israel vernichtet wird. Die Aussage, dass Israel ohne ihn nicht bestehen wird, ist eine furchtbare Behauptung. Das ist zuallererst eine Lüge. Im gegnerischen Wahlkampflager sorgt nun vor allem für Aufregung, dass die USA die Kämpfe Israels mit der Iran-gestützten Hisbollah an eine Waffenruhe mit dem Iran knüpfen wollen. Das gefährde parallele Friedensverhandlungen zwischen Israel und der libanesischen Regierung, warnen auch Sicherheitsexperten. Ein Truppenrückzug der israelischen Armee, diktiert von Donald Trump, über den Kopf Israels hinweg, könnte Netanyahu die Wahl kosten. Auch deshalb ist das die rote Linie für den Premier. Wir haben Sicherheitszonen rund um den Staat Israel geschaffen, in Gaza, im Libanon, in Syrien. Ich sage es deutlich, wir werden so lange in den Sicherheitszonen bleiben, solange es nötig ist, um unser Land zu schützen. In letzter Zeit büßte Netanyahu Glaubwürdigkeit bei seinen Stammwählern an Israels Nordgrenze ein, die noch immer von Angriffen der Hisbollah aus dem Libanon auf ihre Gemeinden berichten. Und auch, dass es in den vergangenen Tagen ruhiger geworden ist, seit der Ankündigung eines Deals mit dem Iran. Der Ruhe trauen die Anwohner allerdings nicht. Sarit Zehavi leitet das Alma-Forschungszentrum an der Nordgrenze. Die Sicherheitsexpertin beobachtet die Aktivitäten der Hisbollah genau. Der Iran hat Israel am Wochenende nicht angegriffen, weil sie den Deal bekommen haben, den sie wollten. Mir macht Sorge, dass wir in Israel nun zusehen, wie Milliarden Dollar an das Regime in Teheran und an die Hisbollah gehen. Damit wird die Hisbollah wieder in der Lage sein, Waffen, Drohnen und Raketen zu produzieren. Und niemand tut etwas dagegen. Auch Israels Premier nicht. Der mit Wahlkampf beschäftigt sei, sorgt sich Zehavi. Dass der Iran wirklich an einem Friedensabkommen interessiert ist, glaubt sie nicht.
Sie hören die NDR-Info-Themen des Tages. Neue Gefahren erfordern neue Methoden. Und Bundesinnenminister Dobrindt eröffnete heute ein Bund-Länder-Abwehrzentrum gegen hybride Gefahren. Sicherheitskräfte der Polizei, des Verfassungsschutzes und des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik werden dort gebündelt. Aber wer den Hut aufhat, ist noch nicht geklärt, bemängelt die Opposition, wie Oliver Neuroth berichtet.
Zu so einer feierlichen Geburtsstunde gehört natürlich dann auch...
Alexander Dobrindt nimmt höchstpersönlich einen Schraubendreher in die Hand, um für die Kameras das Schild des neuen Abwehrzentrums am Gebäude des Bundesamts für Verfassungsschutz in Berlin anzubringen.
Wer sich auskennt, weiß, dass man das über Kreuz machen muss.
Was die Fernsehbilder nicht transportieren, das Schild hing schon vorher am Eingang. Das Nachziehen der Schrauben war also nur Show. Dobrindt will sich als Macher inszenieren, als der Politiker, der anpackt, um die Sicherheit in Deutschland wirklich zu verbessern. Gerade hybride Bedrohungen haben seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine zugenommen. Etwa Cyberattacken, Angriffe auf Stromleitungen oder Desinformationskampagnen. Dahinter stecken oft ausländische Geheimdienste.
Es geht natürlich darum, mit hybriden Angriffen die Bevölkerung zu verunsichern, den demokratischen Diskurs zu vergiften, Polarisierung zu fördern. Es geht schlichtweg darum, unser Land zu destabilisieren.
Das Problem bisher, es ist nicht klar, welche Sicherheitsbehörde sich um hybride Attacken primär kümmern muss, weil diese Angriffe eben so unterschiedlich sind. Das neue Abwehrzentrum ist keine neue Behörde, eher eine Plattform, die die Erkenntnisse bestehender Sicherheitsorgane bündelt. Hier laufen nun unter anderem Informationen von Landes- und Bundespolizeien zusammen, vom Verfassungsschutz, den Landeskriminalämtern, der Bundeswehr und des Zolls.
Hybride Angriffe sind perfide Angriffe. Sie sind nicht immer gleich zu erkennen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir frühe Anzeichen schon identifizieren, Lagebilder erstellen, Analysen anstellen und Aktionen planen.
5 Arbeitsgruppen sitzen im neuen Abwehrzentrum und kümmern sich um die Teilbereiche von hybriden Gefahren. Sie sammeln und bewerten alle relevanten Informationen und vernetzen sich auch mit der Wirtschaft. Denn oft sind es Unternehmen, die beispielsweise von Cyberangriffen betroffen sind. Verfassungsschutzpräsident Sinan Seelen sieht in hybriden Attacken eine Art Kriegsführung der Zukunft.
Hybride Angriffe sind keine vorübergehende Gefahr. Sie sind das Mittel der Wahl in internationalen Konflikten unserer Gegenwart, weit im Vorfeld klassischer bewaffneter Konflikte. Und wir werden langfristig mit dieser Gefahr konfrontiert bleiben.
Doch das Abwehrzentrum hybrider Gefahren hat nicht nur Unterstützer. Generalbundesanwalt Jens Rommel weist darauf hin, dass Deutschland schon mehrere spezielle Zentren für Gefahrenabwehr hat und spricht von möglichen Reibungsverlusten. Für den grünen Innenpolitiker Konstantin von Notz ist das Konzept des Abwehrzentrums nicht zu Ende gedacht. Er kritisiert im Mittagsmagazin von ARD und ZDF:
Eine Schnittstelle löst noch keine Zuständigkeitsfrage. Und am Ende ist eben auch wichtig bei Sicherheitsfragen, wer hat den Hut auf, wer trägt die Verantwortung. Diese Probleme hat Alexander Dobrindt noch nicht geklärt.
Der Digitalverband Bitkom lobt das neue Abwehrzentrum. Es komme genau zur richtigen Zeit. 80% der deutschen Unternehmen erwarten laut Bitkom bei der Abwehr hybrider Gefahren mehr Informationen von staatlicher Seite. Nur 22% fühlen sich ausreichend informiert. Die Hoffnung des Digitalverbandes, diese Lücke muss das neue Zentrum schließen.
In Brunsbüttel in Schleswig-Holstein hat heute früh ein besonderes Schiff angelegt, streng bewacht und abgeschirmt von Wasserschutzpolizei und Küstenwache. Denn die Pacific Grape hat 7 Behälter mit radioaktivem Müll gebracht, sogenannte Kastoren. Der atomare Abfall stammt aus einer Wiederaufbereitungsanlage in Sellafield in Großbritannien, soll zurück nach Deutschland und hier in das Zwischenlager Brokdorf in Schleswig-Holstein gebracht werden. Es ist das letzte Mal, aber nach Ansicht von Aktivisten wie Christian Völker trotzdem einmal zu viel.
Das Narrativ ist, wir mussten es zurücknehmen, aber es ist einfach, es wird wieder Zeug durch die Gegend gekarrt und damit sind wieder Gefahren verbunden und es gibt weiter kein Endlagerkonzept. Und das heißt, diese Geschichte verfolgt uns einfach endlos.
Unsere Reporterin Vinetta Richter ist seit heute früh in Brunsbüttel und beobachtet, was dort mit dem angekommenen Atommüll passiert. Bei vergangenen Castor-Transporten gab es Proteste, das hat auch Tradition. Was spielt sich heute ab?
Also hier ist es ziemlich ruhig. Hier war kein einziger Protest hier direkt am Hafen. Es war vorhin mal einer da, der wollte noch spontan eine Versammlung anmelden. Der musste dann aber wieder gehen. Und sonst ist hier vor allem ganz viel Polizei. Hier ist eine Hundertschaft unterwegs. Die Deiche sind auch abgesperrt. Also hier sind keine Fahrradfahrer, hier sind keine Fußgänger, die da aus Versehen sich hin verirren. Und es gibt auch großen Sichtschutz. Also wir sehen leider auch nicht wirklich viel vom Castor-Transport. Ja, es ist sehr ruhig, würde ich sagen.
Woran könnte es liegen, dass sich kaum Protest zeigt gegen diesen letzten Castor-Transport?
Das liegt, glaube ich, daran, dass die Polizei eine falsche Fährte gelegt hat. Die haben nämlich ganz clever ein Schiff losgeschickt, ein Polizeischiff. Das ist von Helgoland Richtung Brunsbüttel geschippert. Und die Aktivisten, die das auch beobachtet haben, man kann ja die Schiffe sehen auf Schiffskarten, auf Radaren, haben dann gedacht, dass dieses Schiff, das ist ja langsam unterwegs, das wird dann wahrscheinlich erst im Laufe des Dienstags irgendwann in Brunsbüttel ankommen. Aber das war eben nicht das Schiff, auf dem die Kastoren sind. Und dieses Schiff mit den Kastoren drauf ist heute früh schon angekommen. Und dadurch kann ich mir gut vorstellen, dass die Protestler eben gedacht haben, das kommt erst später. Und dann war es eben doch schon da und dann konnten sie eben nicht so schnell einen Protest organisieren. Wie gesagt, das Schiff ist jetzt schon hier.
Wie geht's denn jetzt weiter? Wo kommt der radioaktive Abfall in den Castor-Behältern hin?
Die Castor-Behälter werden jetzt im Laufe des Tages, es wird auch wahrscheinlich den ganzen Tag noch dauern, auf so spezielle LKWs verladen. Die werden dann morgen wahrscheinlich in das Zwischenlager gebracht. Das Zwischenlager ist das stillgelegte Kernkraftwerk in Brockdorf. Das ist nur so etwa 15 Kilometer weit weg. Und dort sind schon 76 Atommüllbehälter, also andere Castoren, die dort zwischengelagert werden. Insgesamt ist da Platz für 100. Und ja, dort bleibt das dann auch erstmal bis eine Endlagerung gefunden wurde. Die gibt es ja bekanntlich noch nicht.
Und werden Sie dann da schon von Atomkraftgegnern erwartet?
Ja, da gibt es heute Abend auf jeden Fall eine Demo oder eine Mahnwache, besser gesagt. Das Bündnis Castor Stoppen hat eben für heute Nachmittag um 17:30 Uhr, 17.30 Uhr eine Kundgebung bzw. eine Mahnwache an dem AKW in Brockdorf angekündigt. Sie rechnen mit etwa 20 Menschen und rechnen eben damit, dass dann auch die LKWs mit den Castoren am Mittwoch den Weg nach Brockdorf auf sich nehmen. Es wird wahrscheinlich ziemlich lang dauern, bis diese Kastoren dann in Brockdorf ankommen. Da gibt es einen Geleitschutz von der Polizei, davor auch dahinter. Und die werden wahrscheinlich auch nicht mit 80 km/h da unterwegs sein. Die genaue Route und auch der genaue Verlauf sind immer noch geheim. Das wissen wir auch vom NDR nicht. Das wissen auch die Aktivisten nicht. Die haben diese Geheimniskrämerei als Zeichen genommen, dass die Transporter als gefährlich und auch als ein potenzielles terroristisches Ziel eingeschätzt werden. Das meint zumindest Kerstin Rudeck vom Bündnis Castor Stoppen.
Information von Vinetta Richter für uns in Brunsbüttel.
NDR Info. Die FIFA-Fußball-WM 2026.
Ruhetag, also so richtig, auch trainingsfrei für die deutsche Nationalmannschaft, aber nicht für unseren WM-Reporter Martin Roschitz, der ja nicht nur die deutschen Profis in ihrem Quartier in North Carolina aufmerksam beim Ausruhen beobachten muss, sondern zugleich den Blick auf den ganzen WM-Spielplan behält. Und der hat es ab 21 Uhr im 3-Stunden-Rhythmus in sich. Martin, wie entspannt man sich als Fußballprofi, ohne dass der Faden der Aufmerksamkeit reißt, die man dann ja eigentlich schon auf den nächsten Gegner richten sollte, oder?
Ja, Markus, die Elfenbeinküste ist erst ab morgen Thema. Das Topspiel der beiden siegreichen Teams in Gruppe E findet ja erst am Sonnabend in Toronto statt. Und erst am Freitag steht der Abstecher nach Kanada auf dem Programm. Und da tut es mal ganz gut, heute abzuschalten. Und durch den Besuch der Familien hat jeder so seine eigenen Pläne. Die Angehörigen und Freunde sind ja teilweise schon seit Sonntag Nacht im Hotel. Es gibt gute Golfplätze in der Nähe, es gibt einen schönen See, nette Cafés im Art District hier von Winston-Salem. Und heute Abend gibt es die Möglichkeit, zum Baseball zu gehen. Die Winston-Salem Dash haben ein Spiel und sie haben die deutsche Mannschaft auch eingeladen, mal vorbeizuschauen. Ja, und vielleicht auch selbst mal den Baseballschläger zu schwingen. Einige werden aber auch einfach im Quartier bleiben und die anderen WM-Spiele gucken. Und Joshua Kimmich hat gerade auf der Pressekonferenz die Journalisten gefragt, habt ihr denn Tipps? Ihr habt ja hier quasi Urlaub.
Blicken wir auf die Spiele, die in den kommenden Stunden vor uns liegen im Turnier. 21 Uhr, 0 Uhr, 3 Uhr, 6 Uhr, das sind die Anstoßzeiten in mitteleuropäischer Sommerzeit, die jetzt vor uns liegen. Es ist so ein bisschen die Parade der echten Favoriten und Geheimfavoriten. Was dürfen wir denn zum Beispiel von der Abendpartie Frankreich-Senegal erwarten?
Naja, Senegal ist kein Gegner, den man mal eben im Vorbeigehen schlägt. Die Senegalesen sind körperlich stark, schnell, sehr unangenehm. Der bekannteste Name, den man aus der Bundesliga eben auch kennt, ist Stürmer Nicolas Jackson, der ja gerade von den Bayern zum FC Chelsea gewechselt ist und der mit seinem Tempo jederzeit für Gefahr sorgen kann. Frankreich hat insgesamt natürlich mehr Qualität und mehr Stars. Ich muss sie gar nicht alle aufzählen. Maiko Olise, bester Spieler der Bundesliga-Saison. Doué, es gibt so viele, die man nennen könnte. Aber Senegal bringt genau die Mischung aus Athletik und Leidenschaft mit, die Favoriten Probleme bereiten kann.
Ab Mitternacht dann Norwegen, Argentinien und Österreich. Mit wem bekommen es diese Teams zu tun und wer ist wirklich Titelaspirant und bei wem träumt vielleicht nur die heimische Sportwelt davon?
Ja, die Österreicher träumen natürlich immer, gerade mit der Mannschaft, die sie jetzt gerade haben. Aber Norwegen gegen den Irak, damit können wir ja mal anfangen. In Boston um Mitternacht, Norwegen tatsächlich sowas wie der Geheimfavorit. Sie haben mit Haaland einen der größten Torjäger. Aber es ist eben nicht nur Haaland. Im Mittelfeld zieht Martin Ødegaard von Arsenal die Fäden. Für mich einer der besten Spielmacher Europas. Und die Norweger sind technisch stark, sie sind robust. Sie sind auch taktisch schon sehr reif und selbst die Franzosen dürften in dieser Gruppe gewarnt sein. Ja, und die Gruppe J ist auch kein Selbstläufer für Weltmeister Argentinien. Messi und Co. spielen gegen Algerien um 3 Uhr nachts, also wer sich das antun will. Die große Frage, wie weit kann Messi mit 39 Jahren den Weltmeister noch tragen? Ja, und die Österreicher sind auf keinen Fall zu unterschätzen. Das Team von Ralf Rangnick startet ja um 6 Uhr morgen früh in San Francisco gegen Jordanien. Das ist eine Pflichtaufgabe für die Österreicher, wie Deutschland gegen Curaçao, kann man sagen.
WM-Reporter Martin Roschitz aus Winston-Salem am Ende der NDR-Info-Themen des Tages am Dienstag.